Es gibt doch nichts Herrliches, als bei einem Morgen ein frisches Brot in den Händen haben und so richtig herzhaft reinzubeissen. Ich habe das gerade gestern wieder erlebt. Wir haben Besuch bekommen vom Berner Oberland, von jungen, alten und guten Bekannten. Sie sind auch hier heute im Gottesdienst. Und dann bin ich gestern Morgen vor dem Morgen zum Bäck gegangen. Und habe so frisches Brot gekauft. Und ich sage euch ganz ehrlich, als ich es in der Hand hatte und rausgelaufen bei unserem Laden, hätte ich am liebsten gerade reingebissen. Aber weil wir Besuch hatten, habe ich es nicht gewagt. Ich habe es nämlich auch schon gemacht, wenn kein Besuch ist. Mit dem angebissenen Brot heimkommen, könnt ihr darüber denken, was ihr wollt. Etwas Herrliches. Frisches Brot. Und so sehen wir bereits beim Predigtthema von heute Morgen beim Vater zu Hause sein. Und heute Morgen geht es jetzt um die vierte Bitte. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und ich lese gerade den Text dazu. Aus Matthäus 6, ab Vers 9 bis 11, dass wir auch ein bisschen den Zusammenhang haben. Matthäus 6, ab Vers 9. Da heißt, da seid Jesus, darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Der Anstoß zu dem Gebet haben laut Lukas 11 ja eigentlich die Jünger gegeben. Die Jünger sind eines Tages zu Jesus gegangen mit dieser Frage und haben gesagt, Herr, lehr du uns beten. Und da ist natürlich noch etwas anderes vorausgegangen. Die Frage ist ja nicht einfach aus dem hohlen Bauch gekommen, sondern die Jünger haben Jesus über Wochen, über Monate beobachtet. Sie haben beobachtet, wie er immer wieder sich zurückgezogen hat in die Stille eben zum Gebet. Natürlich haben die Jünger nicht ins tiefste Geheimnis hineinschauen von der persönlichen Verbindung zwischen Jesus und seinem Vater. Und trotzdem haben sie etwas gemerkt. Wenn Jesus betet, dann ist das etwas ganz anderes, als wenn wir beten, wie wir es gelehrt haben, von Kindesbeinen auf. Und je länger, je mehr sie Jesus beobachtet haben, auch in Bezug aufs Beten, ist bei ihnen eine tiefe Sehnsucht, der tiefe Wunsch gewachsen, wir möchten auch so beten wie du. Und darum die Frage, Herr, lehr uns beten. Etwas Wunderbares, etwas Schönes. Wenn das, was man beim anderen sieht, bei uns auch zu einem Wunsch wird. Wir haben kürzlich am Nachmittag Bibelstunde gehabt. In dieser Bibelstunde haben wir eine Predigt vertieft vom letzten Monat. Und da ist die Frage im Raum gestanden, sind in unserem Leben auch Menschen, die uns wegweisend geworden sind, dass wir zum Glauben zu Jesus gefunden haben. Da hat eine Teilnehmerin, die um die paar Tische herum gesessen ist, unter anderem gesagt, ich hatte eine Sonntagsschullehrerin gehabt. Und ich habe immer gedacht, während der Sonntagsschule, ich will auch mal so werden wie sie. Ist das nicht schön? Ich habe mal in Bern erlebt, dass sich ein Student bekehrt hat. Und als er mir das gesagt hat, er möchte sich sein Leben Jesus übergeben, habe ich gefragt, ja, wie kommst du dazu? Und er sagt, ich habe einen Chef, der ist auch gläubig und ich möchte so werden wie er. Und so ähnlich ist der Jünger gegangen. Herr, lehr uns beten, wir möchten auch so beten wie du. Und jetzt in dieser vierten Bitte geht es zunächst einmal, könnte man sagen, wie um einen Themenwechsel, um einen Perspektivenwechsel. Oder mit einem einfachen Bild ausdrückt, können wir sagen, der Fokus von der Gebetskamera macht jetzt von der dritten Bitte zur vierten Bitte ganz einen grossen Schwenker. Ihr seht es da vorne. Ich habe es versucht, mit Gel ein bisschen zu unterstreichen. Bei der ersten drei Bitte ist der Fokus auf Gott, dem Vater, ausgerichtet in diesem Gebet. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Und jetzt kommt der grosse Schwenker, jetzt geht es plötzlich um unsere Bedürfnisse. Die sind jetzt im Fokus, die sind im Zentrum. Und ich glaube, da liegt eine ganz elementare Antwort auf die Frage, Herr, lehr uns beten. Beim Gott wohlgefälligen Beten, beim gewinnbringenden Beten, und das werden wir ja auch machen, geht es zuerst immer wieder neu um Gottes Sache. Das ist ein Prinzip, das man immer wieder findet in der Bibel. Auch schon in den 10 Geboten. Die ersten paar Gebote der 10 Gebote gehen in der Vertikale, da geht es um Gott. Und erst bei den restlichen 10 Geboten geht es um die Horizontale, um das Verhältnis zwischen uns Menschen. Es geht zuerst um Gottes Sache, auch beim Betten. Und wie schnell ertappe ich mich immer wieder und wir uns allgemein wahrscheinlich, dass es um unsere Sache geht. Herr, du siehst mein Problem. Du siehst, ich habe eine Prüfung nächste Woche. Du siehst meinen schwierigen Nachbar und so weiter. Aber wenn wir das ernst nehmen, zuerst geht es auch beim Betten immer wieder neu um Gottes Sache, dann hat das Auswirkungen in unserem Leben. Denn Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere, da gilt auch die Bitte, ist da drin, alles andere zufallen. Und manchmal können wir das erste Leben, das Zufallen, wenn wir das einmal ein bisschen einüben, Gott an erster Stelle zu setzen, auch beim Betten. Das ist wohlgefälliges, Gott wohlgefälliges Betten. Zuerst geht es um Gottes Sache. Aber jetzt, um was geht es eigentlich jetzt in dieser vierten Bitte? Wer von uns, wo wir da sind heute Morgen, ist in der letzten Woche aufgestanden am Morgen und hat wortwörtlich die vierte Bitte gebetet und dabei an Brot gedacht. Wer von uns hat das gemacht? Also ich nicht. Ich sage ganz ehrlich, ich habe glaube in meinem Leben noch nie, dass unser Vater betet und auch die vierte Bitte und wirklich an Brot wortwörtlich denkt. Das habe ich noch gar nie gemacht. Wisst ihr warum? Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich gewusst habe, Brot ist um. Brot, das haben wir irgendwo. Und was denken wir, wenn wir am Morgen aufwachen, jetzt denke ich vor allem an die Hausfrauen und die Hausmänner, muss ich auch sagen. Du wachst am Morgen auf und merkst, oh, ich habe ja gar kein Brot im Haus. Was ist so der erste Gedanke? Du knüllst vor dem Bett ab und bittest die vierte Bitte. Was ist der erste Gedanke? Hat es noch in der Gefriertruhe? Oder wenn hat der Bäckhecht offen, dass man holen kann? Ich denke, so geht es uns allen ganz ähnlich. Wie können wir Brot organisieren? Aber es gibt viele Menschen, das müssen wir nicht vergessen heute Morgen, auf anderen Erdteilen, wo diese Bitte jeden Tag hochaktuell ist. Wo diese vierte Bitte zu einer Überlebensfrage wird, jeden Tag, vom Überlebenskampf gehört. Wir dürfen nicht vergessen, 85% der ganzen Weltbevölkerung hat entweder zu wenig zu essen oder zu wenig Kleider oder ein ungenügendes Dach über dem Kopf oder Mangel an medizinischer Versorgung oder Mangel an den geeigneten Transportmöglichkeiten. 85%. Und wir wissen nicht, wo wir in den nächsten Jahren werden stehen. Wir wissen es nicht. Und darum zu der Frage, um was geht es eigentlich in dieser Bitte? Eine erste Antwort. Die Bitte kann je nach Lebenssituation, das sind die in Afrika oder in diesen Ländern, für die hat es eine andere Bedeutung als für uns hier in Thaingen, in Europa. Die Bitte kann je nach Situation, wo wir drin sind, ganz unterschiedliche aktuelle Bedeutung haben. Oder mit anderen Worten, in dieser Bitte ums tägliche Brot ist alles eingeschlossen, was wir jeden Tag in dieser Welt brauchen zum Leben. Und dabei geht es Jesus nicht nur um das Materielle, es geht ihm nicht nur um das Brot vom Bäck, sondern die Bitte und alle anderen Bitten natürlich auch zielt in erster Linie oder letztendlich auf die Haltung von uns Menschen, auf die Denkweise von mir und von dir, aufs Herz. Das Evangelium zielt ja immer aufs Herz. Im Evangelium geht es nie darum, um äussere Fassade, dass wir ein paar fromme Formen einhalten und Traditionen. Warum nicht? Ist ganz einfach. Weil hinter äusseren Formen kann man vieles verstecken. Und darum zielt das Evangelium immer aufs Herz. Und darum dient auch die Bitte, wie alle anderen, wie im Ganzen unser Vater, könnte man sagen, dient uns wie als Gebetskompass für unser Herz. Dass wir bei unserem Beten unser Herz richtig ausrichten Und das geht es beim Unser Vater. Es geht nicht nur darum, dass man das auswendig beten könnte und ab und zu betet, um das auch. Es geht auch darum, wie ein Kompass für unsere freien Gebete. Und da legen wir ja in Freikirche zu Recht Wert darauf, dass Beziehung zu Gott, dem Vater und zu Jesus Christus eine persönliche Beziehung ist. Und darum beten wir viel auch frei. Aber das Gebet ist uns auch gegeben für unsere freien Gebete, dass wir unser Herz könnten noch ausrichten auf Gottes Ziel, auf Gottes Gedanken beim Betten. Und darum stehen wir jetzt vor der Frage, in welche Richtung zeigt der Kompass von dieser Bitte, der Gebetskompass, wenn ich das Bild darf brauchen. Ihr seht es, glaube ich, vorne schon auf der Leinwand. Er zeigt zunächst einmal zur Genügsamkeit. Zur Genügsamkeit. In anderen Übersetzungen oder vom Aramäischen her kann man auch übersetzen, nicht gib uns heute unser tägliches Brot, sondern gib uns heute unser notwendiges oder unser nötiges Brot. Das heisst, ein Jünger von Jesus soll nur um die Versorgung bitten, die er zum Lebensunterhalt wirklich nötig hat. Und dafür steht Brot in unserer Kultur. Das ist ja ein Grundnahrungsmittel. In anderen Kulturen ist es ja anders. Zum Beispiel Reis. Und schon im Alten Testament finden wir diese Ausrichtung zur Genügsamkeit. Zum Beispiel in Sprüche 30, Vers 8 steht, lass mich weder arm noch reich sein, beides sind ich vor. Gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche. Und ganz ähnlich mahnt uns auch im Neuen Testament zum Beispiel der Apostel Paulus an verschiedenen Stellen immer wieder auch zur Genügsamkeit. Ich möchte eine Stelle dazu einblenden aus dem 1. Timotheus 6, Vers 7. Einfach als Erinnerung. Das ist etwas, was wir ja alle eigentlich wissen und doch immer wieder gern vergessen. Wo uns gesagt wird, denn wir sind auf diese Welt gekommen, ohne etwas zu besitzen. Dass wir das nicht vergessen. Wir sind nackt in die Welt hineingeboren worden. Genauso werden wir sie auch wieder verlassen, wenn wir sterben. Und jetzt kommt folgerig, wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollen wir zufrieden sein. Genügsamkeit. Und jetzt kommt Begründung. Wie oft sind die Menschen, die um jeden Preis reich werden wollten, den Versuchungen des Teufels erlegen und wie oft haben sie sich in seinen Netzen gefangen. Ich denke, es lohnt sich, dass wir diese Bibelstelle einen Moment auf uns wirken lassen. Dann merken wir nämlich, wie aktuell diese Stelle immer wieder auch in unserer Zeit ist. Denn wir leben ja in einer Gesellschaft, wo durch die Werbung, durch raffinierte Marketingmethoden immer neue Bedürfnisse geweckt werden. Wir stehen dort mal das Wenden nicht ständig in diesem Einfluss. Wenn wir zum Beispiel in einen Supermarkt können, wird uns schon, wenn wir reinkommen, so in die Ohren geflüstert, überall von allen Ecken und Enden, das solltest du auch noch haben. Oder die ganze Werbeflut, die ins Haus kommt. Gut, vielleicht machen wir einen Fehler. Ich habe noch keinen Kleber her. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt funktioniert. Ich habe keine Erfahrung. Wir haben da noch keine Werbung unerwünscht. Bei uns kommt ein riesen Stapel von Werbung. Ich sage auch, jährlich mit den meisten habe ich kein Problem. Aber ein Prospekt, den schaue ich immer an. Ich wollte ihn mitnehmen und ich dachte, oh nein, sonst mache ich noch Werbung. Ich weiß nicht warum. Wenn der Aldi Swiss Prospekt kommt. Der kommt regelmäßig bei uns, den schaue ich immer an. Ich weiss nicht warum. Wahrscheinlich ist das Marketingkonzept etwas, das mich anspricht. Ich kann es euch nicht sagen, das müssen wir tief psychologisch einmal analysieren. Aber mir nimmt es immer Wunder, was bietet die wieder an im Aldi Swiss. Und ich muss auch ehrlich bekennen, ich habe hier einen Gegenstand, den ich letztes Jahr gekauft habe im Aldi, den ich jetzt noch nicht ausgepackt habe. Wo ich dann, wo ich das gesehen habe, denke, das muss ich haben. Immer noch nicht auspackt. Und das, die Bedürfnisse, die da immer wieder geweckt werden, das führt, das kennen wir alle oft, zu übersteigerten Ansprüchen. Vor allem, wenn da noch steht, unten dran, klein drückt, kaufe jetzt und bezahle später. Kaufe jetzt und bezahle später. Das betrifft vor allem heute auch zunehmend Kinder und Teenager. Letzte Jahre sind Kinder und Teenager immer mehr zu einem Zielpublikum von der Werbebranche geworden. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, was die machen. Die senden so Trendscouts aus in verschiedene Veranstaltungen, Jugendliche sich treffen, um immer die neuesten Trends herauszufinden und das nachher können zu vermarkten. Und das ist für die Kinder selber eine riesen Herausforderung, auch für die Eltern und manchmal auch für die Grosseltern. Wo der Druck manchmal schon unter den Kindern so gross ist, man muss auch Markenkleider haben. Oder man muss auch die allerneuesten Unterhaltungsgeräte haben, dass man dabei ist. Manchmal gar nicht einfach. Und doch, Gott ist gnädig. Eine kleine Geschichte dazu. Wir haben ja vorher in Basel gewohnt, bevor wir hierher gezügelt sind. Und da haben wir im Gellert-Quartier gewohnt. Ich weiß nicht, ob jemand Basel kennt. Gellert-Quartier. Dort wohnen die Altreichen. Vorwiegend die Neureichen, die wohnen am Hoger oben, auf dem Bruderholz oben, und die Altreichen im Gellert-Quartier. Da hat es also Kinder in den Schulen, die einen x Franken Sackgeld gehabt. Und uns haben manchmal schon ein bisschen gejammert. Einmal ist Eliane ins Skilager gegangen und hat gesagt, Papi, ich habe die älteste Ski gehabt von allen. Wir sind nämlich einmal in die Börse gegangen. Die Skibörse, wo du für 25 Franken Ski für die Kinder bekommst. Ich habe die Ältesten und die anderen für hunderte von Franken Ski. Ich vergiss nie mehr, was ich aber nachher gesagt habe. Aber Papi, weisst du, meine sind am schnellsten gelaufen. Also Jesus ist da oft auch gnädig. Aber es ist Tatsache, immer mehr Menschen leben auf Pump. Auch schon Teenager. Immer mehr Teenager sind bis hinter die Tore verschuldet. Konsumsucht. Sogar in einer Migros-Zeitung habe ich mal den Satz gelesen. Der Mensch kauft Dinge, die er nicht braucht, mit Geld, das er nicht hat, um Menschen zu imponieren, die er nicht kennt. Und in den USA ist es heute so, dass der durchschnittliche Privathaushalt, der durchschnittliche verschuldet ist mit über 10'000 Dollar. Einfach so mit Kleinkredit und Ähnlichem. Und was sind die Folgen? Gottes Wort ist so aktuell, es wird uns genannt im weiteren Verlauf von dieser Stelle aus dem 1. Timotheus 6, was heißt, solche unsinnigen und schändlichen Wünsche stürzen die Menschen in den Untergang und ins Verderben. Und zwar nicht nur materiell, dass die Schulden immer mehr zunehmen, sondern die übersteigerte Konsumhaltung, die verschmutzt oft auch unsere Seele, ob man es merkt oder nicht merkt. Vor allem was die vielen Möglichkeiten von der Unterhaltungs- und Zerstreuungsindustrie betrifft. Wenn man sich dauernd berisseln lässt von Unmoral, von Mord und Totschlag und Gewalt, das färbt ab, ob man es merkt oder nicht merkt. Und man merkt es auch in der Gemeinde von Jesus, dass es abfährt, wenn wir das stundenlang uns mit dem berisseln lässt. Aber jetzt zurück, unser nötiges Brot gib uns heute. Der Zeiger von diesem Gebet, Kompass, weist also zur Genügsamkeit. Und das bedeutet weiter auch, Herr, Vater, hilf mir mit dem Anteil, den du mir hast zukommen lassen, von materiellem zufrieden sein. Das heisst aber auch, Herr, Vater, lass mich mit dem Anteil von Erfolg und Misserfolg, beides gehört in unser Leben hinein. Zufrieden zu sein. Mir genügen zu lassen. Vater, lass mich von dem Anteil von Freude und auch Enttäuschungen zufrieden sein. Es gehört auch in unser Leben. Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, ab Pfingst oder John Werwo da war, er hat gesagt, ich habe mir angewöhnt, nie die Sonne über meine Enttäuschungen untergehen zu lassen. Ja, für mich denkt, so ein Mann, der so ein weltweites Werk auf die Beine stellt, ins Leben rührt, hat doch keine Enttäuschungen erlebt. Herr, lass mich zufrieden sein mit dem Anteil auch von Enttäuschungen und von Freude, die du für mich gedacht hast. Gib uns unser nötiges Brot. Das hilft auch. Hilf mir immer wieder, dass ich nicht schiele auf andere, die es besser haben. Dass ich nicht schiele auf die, die noch andere Möglichkeiten haben als ich. In welche Richtung zeigt der Zeiger auch noch von dieser Bitte? Nämlich, es ist eine Ermutigung zum Vertrauen in himmlischen Vater, in die ganz alltäglichen Sachen. Das heisst, ich darf alles, was ich nötig habe, jeden Tag von Gott erwarten. Auch das, was mir andere Menschen zukommen lassen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist ja ein Bitte drin. Und in einer Bitte ist ja immer auch eine Erwartung, ist Vertrauen drin. Und darum ermutigt uns die Bitte, jetzt Vertrauen in himmlischen Vater, auch in den alltäglich kleinen Sachen. Und das geht auch zu dem, auch über das Materielle raus. Da ist nicht nur das Brot vom Bäck gemeint. Sondern ich denke, da ist auch Kraft gemeint. Brot ist auch ein Symbol für Kraft. Gib mir die nötige Kraft, die Spannungsfelder auszuhalten, die mich heute erwartet. Gib mir Kraft, um die gesundheitlichen Schwächen zu ertragen, die du für mich bestimmt hast. Da ist auch drin in dieser Bitte um Brot. Ich denke, da ist auch der Gedanke drin von Weisheit. Gib mir einfach das Nötige, was ich brauche. Egal was. Auch für Weisheit, für wichtige Entscheidungen, die ich treffen muss, heute und morgen. Entscheidungen in der Erziehung, Entscheidungen im Beruf und so weiter. Vertrauen in himmlischen Vater. Was ist das Gegenteil von Vertrauen? Dann kann man es auch so noch besser erklären und besser merken. Was ist das Gegenteil von Vertrauen? Ganz einfach Misstrauen. Misstrauen, und das Misstrauen hat ganz eine spezielle Eigenart oder ein spezielles Kennzeichen. Das Misstrauen will nämlich alles Nötige schon im Voraus haben oder zumindest im Voraus spüren. Das ist das Wesen von Misstrauen. Machen wir das Bild vom Bäck, was passiert, wenn ich vom Bäck gehe und das Brot hole für den ganzen nächsten Monat, für die ganze Familie. Was passiert mit dem Brot? Gut, heute können wir es ein bisschen umgehen. Aber was passiert im Normalfall? Ich will alles schon voraus haben, was ich brauche. Monat vorher Brot. Es wird alt oder es wird schimmelig. Und so ist es auch mit dieser Bitte. Ich habe vor einigen Jahren einen Mann beerdigt, ich glaube so ein Pechvogel, ich kenne keinen anderen, der so Pech hatte im Leben. Ein gläubiger Mann, der Jesus lieb hatte, aber Pechvogel von A bis Z. Das hat bei der Geburt schon angefangen. Er war kaum geboren, frisches Säugling kommt seine Großmutter von der einen Seite in schauen, wie das Baby, und ist derart enttäuscht im Moment, dass nicht ihre Familie gleichen hat vom Kopf, von der Form, vom Gesicht, sondern der anderen Familie. Die ist so enttäuscht gewesen. Ich glaube, die hat das nicht extra gemacht. Aber im Effekt hat sie das Küsschen so schnell weggestoßen, ist auf dem Kopf gelandet vom Kind, wo blau angelaufen ist, und im letzten Moment hat man es gemerkt. So ist der stark gewesen. Hans hat er geheissen. Das ist der stark gewesen, die Welt. Ist weitergegangen. Die Mutti hat den Chaisenwagen, wie man früher gesagt hat, den Kinderwagen vorausgestellt. Und hat der Geschwister gesagt, ich kann ein bisschen aufpassen. Aber das Haus war an einem steilen Abhang. Die haben halt nicht aufgepasst, also sind angekommen und plötzlich der Chaisenwagen oder Kinderwagen geht automatisch, nimmt Fahrt an, stürzt über eine Mauer runter, wieder knapp am Tod vorbei. Und das Leben ist wirklich so weitergegangen. Autounfall einem anderen, Berufsunfall einem anderen, in der Familie Missgeschick passiert noch und nöcher. Aber es ist ein Mann, der Jesus wirklich lieb hatte. Und er hat manchmal den Satz geprägt, der ist mir rein von dem Hans. Im hohen Alter hat er immer wieder mal gesagt, gestern ist vorbei, morgen noch nicht da, heute hilft der Herr. Ich glaube, für ihn ist das so eine Überlebensstrategie geworden. Er hat nicht daran denken, was gestern war. Und schon gar nicht daran denken, was morgen wird sein, sondern heute hilft der Herr. Und ich denke, genau das will die Bitte euch aussagen. Heute hilft der Herr. Das Vertrauen rechnet heute mit Gott dem Vater. Mit dem Gott und Vater, der morgen wieder helfen kann. Noch anders helfen kann. Noch mehr helfen kann morgen. Gib uns heute unser tägliches Brot. Oder man könnte es auch so sagen, mit einem weiteren Vergleich. Die Bitte ist wie ein Scheck, wo wir jeden Tag dürfen beim lebendigen Gott, bei Gott dem Vater, einlösen. Und er gibt uns jeden Tag von seinem unbegrenzten Bankkonto den Anteil, den wir nötig haben, den Anteil, den wir brauchen. Also die Bitte ist zugleich eigentlich auch ein Scheck, wo wir beim lebendigen Gott dürfen einlösen. Und das Grossartige ist bei dem Scheck ist, er ist nach oben nicht limitiert. Er hat keine obere Grenze, sondern da ist viel Platz für Grosszügigkeiten Gottes. Und haben wir es nicht alle schon erlebt, dass der lebendige Gott uns viel mehr gibt, dass wir ihm bitten. Ich sage euch ganz offen und ehrlich, ich bin enorm ermutigt worden, persönlich, wenn ich mich mal in diese Bitte vertieft habe, was so schnell sagt und man schnell überliest. Unser tägliches Brot gib uns heute. Die Bitte strahlt so viel Ruhe aus. Die Bitte strahlt so viel Geborgenheit aus. Das bewahrt mich auch von dem Stress, dass ich immer muss allen Trends von dieser Welt hinter nachrennen. Das bewahrt mich die Bitte, dass ich nicht immer Angst habe, etwas verpassen im Leben. Auch jetzt, wo Ferien sind. Gehen wir vielleicht dort her und dann müssen wir dort in diesem Park auch noch sein und auf dem Berg auch noch und das Museum müssen wir auch noch besucht haben. Kommen wir manchmal müde daheim, als wir gegangen sind von der Ferien. Nein. Gib uns unser tägliches Brot heute. Das Notwendige. Ich muss gar nicht im Stress sein. Ich muss gar nicht diesen Brötchen von dieser Welt allen nachrennen. Die Brötchen, die morgen sowieso alt werden, die doch nie richtig satt machen. Die Brötchen von dieser Welt, die es letztendlich immer noch mehr verlangen tut. Eine tiefe Ruhe, eine tiefe Geborgenheit, die diese Bitte ausstrahlt. Und so möchte ich jetzt eigentlich schon überleiten zum Abendmahl, wo Jesus von sich selber sagt, und das ist nochmal eine Stufe höher, und er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Also nicht ein Brot von vielen, sondern ich bin das Brot des Lebens. Und warum sagt Jesus das? Weil er der Einzige ist, der letztendlich unsere tiefste Lebenssehnsucht stillen kann. Und darum sagt er weiter, wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nicht mehr dürsten. Das heisst, Jesus gibt uns viel mehr als materielle Sättigung uns geben kann, obwohl wir da auch dankbar sind. Jesus gibt uns noch viel mehr als Brötchen von dieser Welt uns geben können. Amen.